Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell am Freitag, den 24. Oktober 2025. Ich bin Benjamin Golme und wir wollen Sie zunächst auf die neue Ausgabe der Schweizer Zeit hinweisen. Der deutsche Publizist Roland Tichy legt dar, wie ehemals wirtschaftlich schwache Länder in Asien in der Top-Liga des Wohlstands angekommen sind, während sich einst führende Staaten Europas wehrlos in grün lackierten Handschellen abführen lassen. Der Zuger SVP-Kantonsrat Philipp C. Brunner charakterisiert den linksextremen Mob, der vor wenigen Tagen das Berner Stadtzentrum verwüstet hat, und stellt klare Forderungen zur Änderung der Misere. Und der Präsident des Verbands Militärischer Gesellschaften Schweiz, Stefan Hohlenstein, zeigt auf, was in der gegenwärtigen Umbruchzeit für eine Aufbewahrung der Taschenmunition beim Wehrmann zu Hause spricht. Die Schweizer Zeit können Sie abonnieren unter www.schweizerzeit.ch. Und nach dieser Werbung kommen wir nun zu den Themen von Kontrafunk aktuell. Der deutsche Bundeskanzler hat eine neue Debatte angestoßen. Es geht um kriminelle Ausländer in den Innenstädten. Wenn diese keine Arbeit oder Aufenthaltserlaubnis haben, sollen sie abgeschoben werden. Friedrich Merz verweist dabei auf die Töchter des Landes, auf die Frauen, denn die würden sich im Stadtbild unsicher fühlen. Eine Frau von den Grünen hatte aber andere Ansichten. Ricarda Lang, die ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen, sagte bei einem Protest vor der CDU-Zentrale:
Wenn wir die Töchter in diesem Land mehr fragen würden, dann würden die Frauenhäuser so finanziert werden, dass keine Frau mehr abgewiesen werden müsste. Wenn wir die Töchter in diesem Land fragen würden, dann hätten wir endlich den Zugang zu legalen und sicheren Schwangerschaftsabbrüchen.
Mehr Abtreibungen, mehr Frauenhäuser. Und wie wäre es denn auch mit Frauenabteilen in der U-Bahn? Darüber sprechen wir mit einer Kollegin von der Jungen Freiheit. Sie ist das Gesicht des TikTok-Kanals Lenas JF Update. Außerdem bei uns. In Österreich steigen die Preise für die Nutzung des Gasnetzes. Also nicht nur der Gaspreis selber ist explodiert, auch der Preis dafür, an das Gasnetz angeschlossen zu sein. Wolfgang Obancic ist Vorstand der zuständigen Regulierungsbehörde. Er hat den Anstieg bei ZIP2 erklärt.
Das ist eine Konsequenz der sinkenden Gasmengen. Österreichweit ist in den vergangenen Jahren weniger Gas verbraucht worden. Zunächst einmal in der Energiekrise. Die Preise waren extrem hoch. Da haben die Leute gespart. Und die vergangenen beiden Jahre waren so, dass die Winter sehr warm waren.
Wohin geht's mit den Gaspreisen in Österreich? Wird das Gasnetz einfach abgeschaltet? Dazu begrüßen wir den Energieunternehmer Thomas Eisenhut. Mit der Publizistin Eva Demmerer geht es um die LGBTQI+-Gleichstellungsstrategie der EU-Kommission. Wir besprechen, welche Auswirkungen das vor allem auf die Kinder und Jugendlichen hat. Und wir begrüßen Rolf B. Pieper. Mit dem Investmentstrategen geht es um ESG-Kriterien. Weltweit rücken Banken, rücken Finanzinstitute ab von der Klimapolitik, auch von sozialen Kriterien oder Gleichstellungsthemen. Herr Pieper erklärt, wie es dazu kam. Das alles hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist derzeit mal wieder auf Reisen. Zunächst war er in Washington zu Gast, gestern dann beim EU-Gipfel in Brüssel. Bei solchen Terminen geht es um Geld und Waffensysteme. Es werden Milliardensummen durch den Raum geworfen. Doch der Krieg in der Ukraine verursacht noch weit mehr Kosten. Die deutsche Wirtschaft wird laut DIW mit über 200 Milliarden Euro belastet. Für die Haushalte hat das Vergleichsportal Verivox versucht zu berechnen, wie teuer die Belastung des Krieges und der Inflation gewesen sind. Bei einem Drei-Personen-Haushalt geht man von Mehrkosten von über 4.000 Euro aus durch gestiegene Strom- und Gaspreise. Aus Österreich wird nun gemeldet, dass es nicht nur die Verbrauchspreise von Gas sind, die teurer geworden sind, sondern auch die Netzentgelte. Durch teure Netze wird die Gasversorgung teurer. Wir erfahren jetzt mehr vom Energieunternehmer Thomas Eisenhut. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Den Österreichern flattert also der nächste Preisschock ins Haus. Was sind die Gründe für dieses teure Gas?
Die österreichische Regierung und der Energieregulator E-Control haben bekannt gegeben, dass der Absatz beim Gas sich reduziert hat und damit die Kosten für das Erdgasnetz deutlich angestiegen sind. was weder von Regulator noch der Politik in Person von Herrn Hartmannsdorfer, dem Wirtschafts- und Energieminister, bekannt gegeben wurde, ist der Fakt, dass wir immer mehr Industriebetriebe verlieren, die ins Ausland abwandern oder zusperren. Das heißt, wir haben hier eine Deindustrialisierung, die voll im Gange ist bei uns in Österreich. Die Industrieproduktion sinkt wirklich ganz erheblich in den letzten Jahren. Und diese Firmen gehen natürlich zu Standorten, wo Erdgas und auch Strom viel billiger ist. Und diese ganze Entwicklung ist vor allem durch unsere eigene Politik betrieben worden, indem wir zuerst Angebote verknappt haben, verteuert haben und dann die entsprechenden Unternehmen die Konsequenzen gezogen haben. Also Robert Habeck hätte gesagt, die würden Pause machen.
Ja, sie sind nicht weg, sie produzieren nur woanders. Das passt jetzt alles da in diese ganze Geschichte rein. Das heißt, Ihr Eindruck ist, dass jetzt tatsächlich eigentlich das passiert, was von der Politik gewünscht gewesen ist. Es gab ja zu dem Zeitpunkt zugleich eine Regierung unter grüner Beteiligung in Deutschland wie auch in Österreich. Also man hat gesagt, wir verzichten auf energieintensive Produktion oder die energieintensive Produktion geht weg vom Gas, bleibt aber da.
Die Grünen haben ganz oft geglaubt, man müsste nur der Industrie entsprechend Fördermittel, also Subventionen geben und dann würden sie schon auf die von den Grünen gewünschte Technologie umsteigen. Das ist natürlich Unsinn. Das sieht man beim Stahl, wo man der Stahlwirtschaft auch Millionen und Milliarden an Steuergeldern versprochen hat und die Produkte, die daraus entstehen, dem sogenannten Grünstahl, sind auf dem Weltmarkt komplett unverkäuflich und können nur abgesetzt werden, indem die EU ein Diktat ausübt auf entsprechende Ausschreibungen und dann vorschreibt, dass dieser teure Stahl zu kaufen ist. Bei anderen Geschichten in Österreich ist es ähnlich. Man versucht einfach, das Gas künstlich teurer zu machen, weil man ja schließlich die Welt retten will. Wir haben bei uns eingeführt, das war 2022 oder 2023, eine CO2-Steuer für die Verwendung von Gas und wollte damit die Verwendung dieses sinnvollen Rohstoffes entsprechend sanktionieren. Und die Konsequenz davon, die sehen wir, sprich die Industrieproduktion sinkt. Und des Weiteren hat man bei den Haushalten stark gefördert die Anschaffung von Wärmepumpen. Das hat dazu geführt, viele tausende Hauseigentümer in Österreich haben vollkommen einwandfreie Gasheizungen aus ihrem Keller herausgerissen. Ich kenne recht gut einen sehr bekannten Wärmepumpenspezialisten aus Österreich, der mir heute berichtet hat, dass er sogar Heizungen gesehen hat, die erst vor 1,5 Jahren eingebaut wurden. Mit Brennwerttechnik und die Besitzer glaubten ernsthaft, es sei eine gute Idee, diese Anlagen, die vollkommen intakt waren, wieder herauszureißen.
Haben die das selber entschieden oder ist der Energieberater ins Haus gekommen und hat ihnen gesagt, dass das eine gute Idee ist?
Die haben sich durch die grüne Politik stimulieren lassen. Da wurden ja eine Zeit lang hohe Subventionen ausgerufen, die gibt es jetzt aktuell nicht mehr. Und die wurden dadurch richtig angefeuert, sich entsprechend an Spezialisten zu wenden, die ihnen dann eine Wärmepumpe einbauen. Und einer dieser Spezialisten ist ein guter Bekannter von mir. Der hat mir heute berichtet, dass er vollkommen entsetzt war, welche Vorstellungen die Leute haben, was das Ganze für eine Konsequenz hat. De facto baut man sich ja eine Heizung ein, also die Wärmepumpe, die man mit Minustemperaturen mitunter zur Stromheizung wird. Und das Ganze macht ja das Heizen gerade bei kalten Temperaturen nicht billiger, sondern in vielen Fällen sogar deutlich teurer.
Bei den Wärmepumpen sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Der Einbau der Wärmepumpe wurde gefördert. Dennoch konnten sich das vor allem Leute leisten, die Rücklagen hatten, die vielleicht ein bisschen mehr verdient haben und die damit ihr Haus modernisieren konnten. Wer sich das eher nicht leisten konnte, waren die Leute mit weniger Einkommen. Würden Sie da soweit mitgehen mit mir?
Das stimmt.
Okay, jetzt passiert aber Folgendes. Die neuen Wärmepumpenkunden gehen raus aus dem Gasnetz. Das bedeutet, die Leute mit Geld gehen aus dem Gasnetz raus und die Leute mit weniger Geld bleiben im Gasnetz drin. Gleichzeitig werden aber dadurch, dass es weniger Nutzer gibt, die Kosten des Gasnetzes auf die ärmeren Leute umgelegt. Das ist doch eigentlich das Gegenteil von einer Sozialpolitik.
Das Ganze soll darauf hinauslaufen, dass uns der Staat nur noch den Energieträger zum Heizen oder für andere Verwendungsarten vorschreibt. Das hat zur Folge, dass wir immer mehr verarmen, also sprich auch gerade, was Sie angesprochen haben, die Leute, die jetzt schon wenig Geld haben, in Zukunft noch weniger Geld haben werden und immer mehr angewiesen sind auf staatliche Zuwendungen. Das heißt, diese Situation in Zukunft zu widersprechen, ist dann immer weniger eine gute Idee, weil der Staat sich das natürlich nicht gefallen lassen wird, wenn wir sagen, Moment mal, was machen wir hier gerade? Wir unieren uns gerade, die Industrie wandert ab, weil wir das Erdgas künstlich immer teurer machen und weil wir Leute animieren, kein Erdgas mehr zu verwenden, durch Subventionen, denn die Wärmepumpen rechnen sich ja nicht durch sich alleine und sind ein Verkaufsschlager, sondern werden erst dadurch installiert, weil der Staat Subventionen vergibt, also Steuergeld verschenkt.
Wir haben jetzt also noch ein funktionierendes Gasnetz. Das ist ja ein Wert an sich. Andere Länder würden sich wahrscheinlich die Finger drum lecken, wenn sie ein unterirdisches Gasnetz hätten, wo man sich einfach anschließen lassen kann.
Absolut.
Dieses Gasnetz wird jetzt zum Teil stillgelegt oder irgendwann komplett stillgelegt.
Ja.
Parallel dazu baut man mit hunderten Milliarden Euro ein neues Stromnetz auf.
Das ist richtig. Unser Gasnetz ist in Jahrzehnten errichtet worden und das ist die Basis von unserem Wohlstand. Das heißt, was aktuell passiert in Österreich, was der Regulator vorgibt und der Wirtschaftsminister einfordert, ist die Zerstörung eines Teiles unserer wertvollen Infrastruktur. Das muss man sich ja wirklich mal ganz in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Das ist die Aufforderung. Das ist praktisch die Aufforderung zu wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Selbstmord. Denn das Gas haben wir ja nicht, weil wir irgendwie die Erde zum Kochen bringen wollen, sondern das Gas haben wir für wirklich sinnvolle Anwendungen. Da haben sich unsere Vorfahren wirklich etwas einfallen lassen, damit wir wirklich zu einem Wohlstand kommen, wie er für andere Staaten gar nicht vorstellbar ist. Und dass wir auf die Idee kommen, das jetzt wirklich zu zerstören, finde ich wirklich unverantwortlich. Man richtet damit einen derartigen Schaden an, am Standort Österreich oder auch Europa generell, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Auf der anderen Seite bauen wir jetzt das Stromnetz aus. In Österreich wird das Stromnetz jetzt ausgebaut für 9 Milliarden. Warum wird es ausgebaut? Man muss immer fragen, warum wird was gemacht? Also das Stromnetz wird ausgebaut. Zitat, Vorstand des Übertragungsnetzbetreibers APG. Wir bauen das Stromnetz aus, um den nicht gebrauchten Strom, das ist fast der gesamte Photovoltaikstrom, der seit 2021 in Österreich zugebaut wurde mit Subventionen, wird gar nicht gebraucht. Er wird subventioniert, aber nicht gebraucht. Und für diesen Strom, damit der irgendwo hin kann, wird das Netz ausgebaut, um den Strom vom Osten in den Westen Österreichs zu transportieren, wo er dann in den Pumpspeicherkraftwerken so lange im Kreis zirkulieren soll, bis er gebraucht wird. Dafür wird das Stromnetz ausgebaut und allein dafür hat man die Stromnetzkosten von 2024 auf 2025 um 30% für alle verteuert. Das heißt, man macht die Leute arm für kompletten Unsinn. Und wenn dann Herr Felbermayr, der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO, beim ORF sagt, es gibt keine grüne Inflation, dann frage ich mich, was der Mann da von sich gibt. Ich habe mir schon gedacht, man müsste eigentlich Herrn Felbermayr in Herrn Fabelmayr umbenennen, weil das stimmt ja überhaupt nicht mit der Wirklichkeit überein. Man macht die Leute in Österreich ganz gezielt arm und man zerstört die industrielle Basis, indem man das Erdgasnetz vorhat, wirklich zu demontieren. Das Geld ist einfach nur noch Wahnsinn.
Kontrafunk ist gegründet im Juni 2022 und seitdem sprechen wir über diese Thematiken und haben uns mit den entsprechenden Wirtschafts- und Energieministern auseinandergesetzt. Und wir haben das vorhergesagt. Unsere Gesprächspartner haben immer darauf hingewiesen, das fährt gegen die Wand. Und jetzt haben wir also aus Österreich schon den Beleg dafür, dass der Gasverbrauch zurückgeht und dass die Wirtschaft in einer echten Schieflage steckt. Das wirkt für mich wie die Bestätigung dessen, was wir hier seit 3 Jahren machen. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich hundertprozentig genauso. Und deswegen kriegen Sie, der Kontrafunk, auch immer mehr Zulauf, weil die Leute sich nicht mehr hinter die Fichte führen lassen. Und sie merken das einfach in ihren Einkäufen, an den Rechnungen, die sie bekommen, dass alles immer teurer wird. Und warum wird es teurer? Weil man sinnvolle Dinge wie Erdgas bestraft, um uns umzuerziehen für die grüne Weltrettungsmission, um dann Unsinniges zu subventionieren, was in Wahrheit nur Schaden anrichtet und Wohlstand zerstört. Und das sollte endlich gestoppt werden.
Jetzt kennen wir ja die Politik. Die Politik ändert auch immer wieder ihre Meinung. Bei der Kernkraft eigentlich Meinung geändert. Bei der Wehrpflicht Meinung geändert. Auch bei der Migration ändert sich gerade die Meinung. Wenn die Politik jetzt bei Klima, bei Gas- und Wärmeversorgung ihre Meinung wieder ändert, gibt es da noch ein Zurück? Sehen Sie noch irgendwie Hoffnung?
Also wir sagen mal so, theoretisch sehe ich da eine Hoffnung, aber praktisch bin ich da eher skeptisch aufgrund meiner langen Erfahrung im Energiebereich. Ich glaube eher, dass es weiter abwärts gehen wird mit der Wirtschaft, mit unseren Staaten, sei es Österreich oder Deutschland. Das wird weiter fortgesetzt werden, dieser industrielle Niedergang, weil sonst müsste man sich ja vor die Presse hinstellen und sagen, Leute, das war alles kompletter Unsinn, was wir gemacht haben. Wir müssen jetzt 180-Grad-Wendung machen. Das glaube ich nicht. Das müssten dann ganz neue Politiker sein mit ganz anderem Denken. Sprich, die Opposition müsste eigentlich in Deutschland und Österreich an die Macht kommen und auch entsprechend die Konsequenzen ehrlich ziehen. Das wäre dringend notwendig, aber ich befürchte, wir werden jetzt in den nächsten Jahren einen weiteren Niedergang erleben. Man wird weiter versuchen, die Geldmenge zu erhöhen. Man wird weiter versuchen, das bisherige noch zu vervielfachen. Es gibt in Österreich Fortsetzung der Ausschreibung der Subventionierung von Solarstrom, der nicht gebraucht wird. Das heißt, im Prinzip soll alles genauso weitergehen. Das ist eigentlich ein geplanter Niedergang. Und von der Seite her, wenn ich mir überlege, dass ein Minister eigentlich eine Eid abgibt, dass er alles zum Wohle des Volkes tut, und mir dann anschaue, was diese Menschen von sich geben. Sie tun genau das Gegenteil. Sie führen dem österreichischen Staat und dem Volk erheblichen Schaden zu. in dem, was sie tun, indem sie dazu aufrufen, einen erheblichen Teil der Infrastruktur zu zerstören. Das muss man sich mal wirklich überlegen. Man ruft auf zur Zerstörung der Infrastruktur des Gasnetzes. Das passiert in Österreich und in Deutschland. Da muss doch mal langsam mal jemand aufwachen und laut als Schreien stoppt, hört endlich auf. Und zwar sofort. Volle Kehrtwendung. Aber genau das passiert nicht.
Die Gasnetzkosten in Österreich sind in diesem Jahr um 17% gestiegen. Im kommenden Jahr wird eine weitere Teuerung von 18% erwartet. Unser Gast zu dem Thema war der Energieunternehmer Thomas Eisenhut. Vielen Dank.
Gerne.
Dem deutschen Bundeskanzler passt das Stadtbild nicht. Das hat Friedrich Merz in der vergangenen Woche angedeutet und in dieser Woche wiederholt. Auf Nachfrage gab sich Merz dann erstmal wortkarg und verwies auf die Töchter des Landes. Die würden Angst haben vor dem Stadtbild. Der Kanzler verband die Aussage mit einem Hinweis auf Abschiebungen. Daraus wurde dann geschlossen, dass ihm Ausländer im Stadtbild nicht gefallen. Kaum war diese Aussage getätigt, gab es erste Demonstrationen vor dem Brandenburger Tor und der Parteizentrale der CDU. Wir fragen die Töchter des Landes selber. Gestern Abend bei 18:20 hatten wir Pauline Schwarz zu Gast und heute begrüßen wir Lena. Auch sie arbeitet für ein alternatives Medium, in diesem Fall für die Junge Freiheit, und verantwortet da den TikTok-Account Lenas JF Update. Schönen guten Tag.
Hallo.
Das Stadtbild wird ja scheinbar ganz unterschiedlich wahrgenommen. Was dem einen zu dreckig ist, dem anderen zu steril. Sie leben eher ländlich und kommen aber für die Arbeit öfter mal nach Berlin. Was ist Ihr Eindruck vom Stadtbild?
Naja, wie in jeder Großstadt in Deutschland ist es natürlich auch in Berlin sehr dreckig, sehr viel los. Es gibt Viertel, in die man lieber nicht gehen möchte alleine, vor allem als Frau. Und ja, gerade auch nachts in U-Bahn und so weiter fühlt man sich natürlich gerade in Berlin eher weniger sicher.
Dieser allgegenwärtige Dreck ist das eine, die zum Teil offene Drogenszene natürlich auch etwas. Aber wo würden Sie sagen, was bedroht Ihre persönliche Sicherheit? In welchen Situationen fühlen Sie sich persönlich nicht sicher?
Also auf jeden Fall, wenn man alleine unterwegs ist, also in Gruppen ist das weniger der Fall, aber alleine kann auch schon mal tagsüber sein, muss nicht unbedingt nachts sein. Generell mit großen Männergruppen fühle ich mich nicht wohl. Also das reicht schon, wenn sie mir entgegenkommen, wenn ich sehe, dass sie laut sind, wenn ich das Gefühl habe, sie benehmen sich in irgendeiner Art und Weise daneben, dann versuche ich schon, solchen Gruppen aus dem Weg zu gehen.
Die ehemalige Grünchefin Ricarda Lang hat ja am Dienstag auf der Kundgebung vor der CDU-Zentrale in Berlin gesprochen. Wir haben den Ton zu Beginn der Sendung gehört. Sie forderte mehr Geld für Frauenhäuser, leichtere Abtreibung und dass Frauen so viel verdienen sollen wie Männer. Wird das die Probleme lösen?
Lösen sicherlich erstmal nicht, aber das war auch eigentlich gar nicht das Thema. Also ich finde, sie ist mit ihrer Aussage da total am eigentlichen Thema vorbeigegangen, worüber sie sich empören wollte, ja, war in dem Kontext auf jeden Fall nicht das Richtige.
Das eigentliche Thema, was Sie angesprochen haben, sind Männergruppen. Jetzt gibt es aber auch die These von Heidi Reicheneck von der Partei Die Linke, dass es tatsächlich um Männergruppen geht, aber nicht um ausländische Männergruppen, sondern um Männer an sich, also Thema toxische Männlichkeit.
Ja, das ist ja der klassische Satz, Männer sind das Problem. Es ist natürlich so, dass man natürlich eher Angst hat vor Männern als vor Frauen. Aber die Frage ist doch, was sind das für Männer, vor denen man Angst hat? Und das sind meistens migrantische Männer, vor denen man eher Angst hat oder bei denen man vielleicht eher die Straße wechselt als bei deutschen Männern. Und das Problem ist halt auch, dass wenn man auf die Statistiken guckt, man ja auch einfach sieht, dass ausländische Männer häufiger tatverdächtig sind als deutsche Männer. Und dahingehend würde ich sagen, dass es eben nicht einfach nur Männer sind, sondern man diese Männergruppe noch weiter differenzieren müsste.
Die grüne Fraktionschefin Katharina Dröge sagte am Bundestag, Friedrich Merz würden Menschen mit anderer Hautfarbe nicht gefallen. Die würden sein Stadtbild stören und dafür sollte er sich entschuldigen. Woran machen Sie dieses Thema Stadtbild fest? Also ist das für Sie jetzt auch Hautfarbe?
Merz hat ja mit keinem Wort die Hautfarbe der Menschen erwähnt. Und wenn man diesen Satz zu Ende sich angehört hätte, dann hätte man ja gewusst, wen er mit dieser Aussage meint, und zwar ausreisepflichtige Migranten und eben Migranten, die sich daneben benehmen. Also er hat nichts zur Hautfarbe gesagt, alle sind direkt aufgesprungen auf diesen Zug, aber das Stadtbild ist halt eben nicht nur die Menschen darin, sondern auch die direkten Konsequenzen, die aus diesen Leuten folgen.
Was ist Ihr Eindruck, was ist in den letzten 10 Jahren passiert, wo Sie sagen, oh mein, das geht ja hier komplett in die falsche Richtung, da hat sich was geändert, damit möchte ich eigentlich gar nicht weiterleben?
Also wenn ich auf irgendein Fest gehe, dann sehe ich erstmal die Merkel-Poller rumstehen. Ja, das gibt's ja erst seit den letzten 10 Jahren. Und generell, wenn man auf Feste überhaupt geht, ja, also es sind ja nicht nur die Merkel-Poller, es gibt Messerverbotszonen auf Weihnachtsmärkten, in U-Bahnen, in Innenstädten mittlerweile. Das sind ja alles neuere Dinge. Ja, Feste werden abgesagt und überall gibt es Securities. Also diese Branche, die boomt ja regelrecht in den letzten Jahren. Es hat sich schon sehr, sehr viel verändert einfach, ja. Und auch wenn man einfach durch die Städte durchläuft, merkt man, okay, es sieht einfach nicht mehr aus wie noch vor 10 Jahren.
Der Kanzler hat es ja dann am Mittwoch doch noch etwas konkretisiert. Also Migranten ohne Aufenthaltsrecht und Arbeit, die sich nicht an die in Deutschland geltenden Regeln halten würden. Und das sei jetzt das Problem. Da frage ich mich, was meint er jetzt genau? Migranten ohne Aufenthaltsrecht oder Migranten ohne Arbeit oder Migranten ohne beides? Was meinen Sie, in welche Richtung geht das, was Merz eigentlich möchte?
Nachdem es ja so viel Trubel um diese Aussage gegeben hat, musste er ja irgendwann nochmal dazu Stellung beziehen, weil es ja jeder eben so interpretiert hat, wie er wollte. Aber ich denke, all diese Leute sind ein Problem, die er benannt hat. Also sowohl ausreisepflichtige Migranten als auch Migranten, die sich daneben benehmen, die nicht arbeiten gehen, die einfach Unruhe stiften und sich nicht den Werten von Deutschland anpassen wollen, die denken, dass sie über Recht und Ordnung stehen und die dafür halt auch nicht bestraft werden in dem Sinne.
Ich bin gespannt auf die Ausgestaltung. Also ausreisepflichtig sollen etwa 225.000 Personen sein. Wenn er die jetzt alle meint, dann möchte er über 200.000 Menschen abschieben. Wenn er jetzt aber die meint, die ausreisepflichtig sind und gleichzeitig keine Arbeit haben und auch noch straffällig werden, dann wird die Gruppe ja möglicherweise viel kleiner. Also ist das jetzt tatsächlich eine entschiedene Aktion des Bundeskanzlers zu sagen, es wird eine massenhafte Abschiebung aus Deutschland geben?
Ja, es sind halt meines Erachtens nach leere Worte, vor allem Worte, um die vielleicht auch Wähler von der AfD wieder zu gewinnen. Ja, es ist eigentlich längst überfällig, dass ein Merz von der CDU mal das ausspricht, was sowieso schon alle im Land denken. Ja, man sieht das ja auch, er bekommt ja auch viel Zuspruch für seine Aussage, auch wenn viele kleine Gruppen sehr laut schreien.
Ja, alle im Land denken das vermutlich nicht. Wir haben ja bei 18:20 am Mittwochabend mit Pauline Schwarz gesprochen. Die ist in Kreuzberg groß geworden. Die hat auch in etwa ihre Ansicht, aber in Kreuzberg selber wählen über 70% linke Parteien. Kann man gar nicht sagen, dass das in Deutschland alle denken.
Das stimmt, aber es gab ja jetzt auch in den letzten Tagen sehr viele Umfragen, die gefragt haben, wie sicher man sich in Deutschland fühlt, wie sicher sich Frauen fühlen. Und da haben ja extremst viele Leute gesagt, dass sie sich eben nicht mehr sicher fühlen. Es gibt halt Leute, die wollen benennen, weswegen sie sich nicht mehr sicher fühlen, und andere, die schauen vielleicht lieber weg. Aber ich hatte jetzt so den Eindruck, dass eigentlich ein Großteil der Menschen dieser Stadtbildaussage zugestimmt hat.
Jetzt haben wir gerade eine Koalition von CDU und CSU und SPD. Friedrich Merz hat in der Vergangenheit öfter mal markige Ankündigungen gemacht, aus denen dann nicht so viel wurde. Beispielsweise Sozialbetrug bei Ukrainern. Was meinen Sie, was jetzt mit diesen Aussagen kommt? Wie viel umsetzen kann er mit der SPD?
Ja, eher weniger. Meiner Meinung nach ist sowieso diese ganze Koalition ein Dauerkompromiss. Die CDU versucht zwar, ihre Sachen durchzusetzen, aber es ist dann doch immer nicht so ganz das, was man eigentlich versprochen hatte. Also es gab ja jetzt auch diese Reform mit dem Bürgergeld, die auch nur so halb eine Reform ist. Und genauso wird das eben jetzt auch mit der Migration weitergehen und mit Rückführungen. Also er wird es nicht so durchsetzen können.
Egal ob Letzte Generation oder Fridays for Future oder Grüne Jugend oder auch Die Linke, bei diesen Organisationen haben oft Frauen die Hosen an. Jetzt fällt mir auf, dass es jetzt bei konservativen Medienhäusern auch immer mehr junge Frauen gibt. Pauline Voss bei News, Pauline Schwarz von Apollo, Michelle Golan oder auch sie bei der Jungen Freiheit. Gibt es jetzt eine Art konservative Revolution bei jungen Frauen?
Ja und nein. Also einerseits nehme ich das auch wahr, dass immer mehr Frauen sich auch trauen, ihre Meinung auszusprechen. Ich glaube tatsächlich, viel mehr Frauen sind konservativ. Nur viele Frauen haben vielleicht einfach diese Gefallsucht oder wollen nicht anecken und behalten deswegen lieber ihre Meinung für sich. Und Frauen sind ja auch eher sozialer eingestellt, deswegen gehen sie halt eher zu linksgerichteten Parteien. Aber ich glaube, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht und durch die Welt geht, dann kann man eigentlich als Frau nur zum Schluss kommen, dass man eigentlich nur konservative Parteien wählen könnte.
Die Stadtbilddebatte geht weiter. Der deutsche Bundeskanzler hat angekündigt, mit Abschiebungen die Kriminalität zu bekämpfen. Ob das klappt und was sind eigentlich wirklich die Sorgen der Töchter, der Frauen dieses Landes? Wir bedanken uns bei Lena von der Jungen Freiheit. Sie macht dort den TikTok-Account Lenas JF-Update. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Klimapolitiker und Aktivisten dieser Welt sind ausgesprochen einfallsreich bei der Erfindung neuer Maßnahmen in ihrem Interesse. Da werden neue Steuern ausgetüftelt und Subventionen ausgeschüttet, da werden Strohhalme verboten und Deckel an den Flaschen fixiert. Das beutelt zwar Verbraucher und Steuerzahler, aber das ist Kleinvieh im Vergleich zur Net Zero Bank Alliance. Dieser Zusammenschluss von Banken und Finanzinstituten hat es sich zum Ziel gemacht, klimaneutral zu arbeiten. Kredite sollten nur noch an Unternehmen gegeben werden, die damit zur Klimaneutralität beitragen. Und was passiert, wenn der Ölkonzern keinen Kredit mehr bekommt? Er baut die Ölplattform nicht. Die Net Zero Bank Alliance hätte also ein wichtiger Machtfaktor der weltweiten Wirtschaftspolitik werden können. Doch das Bündnis hat sich aufgelöst. Nachdem große Institute wie JP Morgan, Zürich Versicherung, die Münchner Rück und die österreichische Bundespensionskasse schon lange ausgestiegen sind, wird jetzt die ganze Organisation praktisch aufgelöst. Dazu begrüßen wir den Finanzjournalisten und Investmentstrategen Rolf B. Pieper. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Net Zero und Klimaneutralität, das ist ja immer so ein Wortgeklingel. Was haben die Banken sich offiziell vorgenommen vor ziemlich genau 4 Jahren, als es damit losging?
Ja, es waren ja nicht in erster Linie die Banken, sondern es war die UNO, die das auf den Weg gebracht hat. Und man wollte ja das Narrativ Klimaneutralität und all die Dinge, die damit verbunden sind, verbindlich auch in den Investmentsektor einbringen, in den Bankensektor einbringen. Mit dem Ergebnis, dass Fonds reguliert worden sind, aber viel, viel mehr, dass eine Schraubpresse insbesondere auf den Mittelstand gelegt wurde. Der konnte natürlich diese Dinge nicht erfüllen. Wir müssen sich ja mal vorstellen, es gibt ungefähr 80 Ansatzpunkte in dieser ESG-Vereinbarung und diese 80 Ansatzpunkte kann ein normaler Mittelständler überhaupt nicht leisten. Er ist überhaupt nicht in der Lage. Wenn ich eine KPMG oder sowas an der Seite habe, dann ist das in Ordnung. Dann muss ich jede Menge Geld dafür zahlen. Es ist auf jeden Fall mit ganz, ganz viel Bürokratie und ja, ich sag mal, auch mit einem Angriff auf den Mittelstand verbunden gewesen. Gott sei Dank haben sich einige dagegen gewehrt.
ESG, das steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, ist also noch ein größerer Ansatz als diese Klimaneutralität. Bei konsequenter Auslegung dieser Kriterien, wäre das denn eine Art Dekarbonisierung durch die Hintertür oder Durchdrückung von diesen Zielen durch die Hintertür, das, was die Politik sich offen zu sagen nicht traut?
Das ist ein komplettes Machtspiel gewesen. Dieses Machtspiel durch eine Institution, die ich vorhin schon beschrieben habe, reingegeben mit verbindlichen Regularien. Die Beteiligten, insbesondere in meiner Branche, der Investmentbranche, mussten unterschreiben, dass sie sich dem annehmen. Ja? Und um den Druck zu erhöhen, ist da ein Machtspiel entstanden, was seinesgleichen sucht. Wir wissen alle, dass BlackRock die größte Investmentgesellschaft dieser Erde ist, aber unreguliert ist, also eine sogenannte Schattenbank. Ja, die dürfen im Prinzip alles, ohne dass sie Regulierung haben. Die Banken sind reguliert und insofern hat man BlackRock vor diesen Karren gespannt. Ja. 75% der Aktienmärkte werden von BlackRock beherrscht. Über 80% der BlackRock-Unternehmen sind im S&P 500. Da hat man natürlich eine Macht für sich gewonnen. Und diese BlackRock, die mehr als 10 Billionen an der Asset haben, also über die sie verfügen können, wurde vor den Karren gespannt. Der Larry Fink, das ist der CEO, hat dann einen, ja ich sag mal, fast Erpressungsbrief an die Unternehmen geschickt, die in seinem Portfolio sind und hat gesagt, ihr unterwerft sich jetzt ESG. Mit dem Ergebnis, dass er auch gedroht hat, wenn ihr es nicht durchsetzt, setze ich es von oben durch. Denn über Kreuzbeteiligungen, die BlackRock hat, bedeuten, dass sie über den Aufsichtsrat und teilweise auch in den Führungsgremien großen Einfluss haben.
Und BlackRock ist in allen großen Firmen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in den USA und in vielen Firmen auch der größte Einzelaktionär. Ist das soweit richtig?
Das ist korrekt. Preisabsprachen sind ja im Markt verboten, das wissen wir. Nehmen wir aber mal das Beispiel, BlackRock ist beteiligt an Puma und Adidas, Sportartikelhersteller. Und insofern kann ich natürlich die Einflussnahme über den Preis auf CEO-Ebene, also auf Vorstandsebene regeln. Und somit haben sie eine Marktmacht, die viele Menschen sich überhaupt nicht vorstellen. Der Gegenspieler ist Vanguard. Vanguard hat ungefähr 8 Billionen und die haben gesagt, und da war das interessante Spiel des Marktes, wir spielen da nicht mit. Wir werden ESG nicht anerkennen, also Gegenspieler zu BlackRock. Und das hatte richtig Auswirkungen in den USA, da hat es richtig gerappelt.
Herr Pieper, nochmal kurz einen Schritt zurück. Ich habe eine wichtige Kernfrage. Unternehmen wie BlackRock, JP Morgan, Deutsche Bank, das sind ja keine Wohlfahrtsorganisationen. Warum haben die das gemacht? Und ich biete mal zwei Interpretationen an. Die Finanzbosse haben auf diesem Klimagipfel in Glasgow gemerkt, die Welt steht vor dem Abgrund, wir müssen diese Welt jetzt retten und deswegen hat auch Larry Fink sich dem angeschlossen. Oder es gab damit irgendwie Geld zu verdienen.
Also es war zumindest ein Machtspiel. Also der Geld verdient hat, war Larry Fink von BlackRock. Es war eine Machtdemonstration. Wie viel Macht setzt Larry Fink durch? Er hatte ja Vorstandsbriefe geschrieben. Die sind mittlerweile auch teilweise einsehbar, wo er die Daumenschrauben bei den Vorständen angelegt hat. Also er verdient damit das Geld. Und in der Folge gab es 282 ESG-Fonds im BlackRock-Universum.
Aber wie verdient BlackRock damit Geld? Sie könnten ja auch einen Nicht-ESG-Fonds ausgeben, würden Sie auch Geld verdienen.
Ja, aber es ist natürlich eine neue Story gewesen. Es ist, wir retten die Welt-Story gewesen. Und er wollte der Marktführer sein, so wie er in allem der Marktführer ist, hat über 280 Fonds aufgelegt und hat natürlich das Kapital bei sich gesammelt. Also er hat den anderen Markt ausgehöhlt. Das ist Monopolismus.
Waren diese ESG-Fonds erfolgreich, weil die Anleger gerne die Welt mithelfen wollten zu retten, weil da gute Systeme hinterstecken, also gute Technik hinterstecken, oder weil man die Befürchtung hatte, wenn man bei ESG nicht mitmacht, kann man sein Geld gar nicht mehr anlegen?
Die Befürchtung war natürlich einmal der Druck, du kommst nicht mehr rein. Das andere ist aber, man hat natürlich dort massiv gemogelt. Also wenn Sie mal sehen, wie Tyson Food, ein großes Unternehmen in den USA, Hunderttausende von Fischen sind durch deren Einleitung ins Wasser gestorben. Ja, und Tyson Food wollte mit bei ESG mitmachen. Ja, was hat man gemacht? Die ESG-Richtlinien so weich gemacht, dass Tyson Food zwei Frauen mit in den Vorstand genommen hat. Das hat gereicht. Nehmen wir McDonald's in Großbritannien. McDonald's hat auf großen Druck dann die Mülltrennung in Großbritannien eingeführt und das hat gereicht. Die Frage ist ja, gibt es dadurch Anlageerfolg? Natürlich nicht. Ja. Die Bürokratie ist gestiegen. Also wenn Sie sich diese Fragebögen einmal anschauen, das ist ein Wahnsinn. Das kann ein normales Unternehmen nicht leisten. Da gab es dann die großen Unternehmensberatungen, die dann geholfen haben. Das hat natürlich auch gekostet, ja. Und im Ergebnis muss man einfach sagen, die ESG-Fonds waren Underperformer, deutlich unter dem Markt performt. Und insofern war es ein Rohrkrepierer für den Anleger. Ja? Wenn er nicht die gute Seele mit reinspielen wollte und sagt, ich habe die Welt gerettet oder ich habe meinen Beitrag dazu geleistet. Unter Investmentgesichtspunkten ist immer eine ideologiegetriebenes Investment ein schlechtes Investment. Es gibt andere Parameter.
Und die Leute, die jetzt wirklich in ihrem Sinne nachhaltig oder grün investieren wollen, für die waren diese Banken auch nicht die richtigen. Die Deutsche GLS Bank steht ja für nachhaltiges Investment. Die sind ja ausgetreten aus der Initiative, weil die gesagt haben, das ist eigentlich Greenwashing, das ist uns gar nicht streng genug. Also auch da hat es ja nicht funktioniert. Nochmal auf diese größere politische Ebene. Jetzt wirkt es ja so, als wenn das Ganze einfach abgeräumt wird. Mehrere US-Banken sind, sobald Donald Trump gewählt wurde, ausgestiegen. Und dann gab es auch erneut wieder einen Brief von Larry Fink, wo er erklärt hat, dass dieses ESG keine Zukunft mehr hat.
Ja.
Ist Donald Trump derjenige, der es abgeräumt hat?
Ja, also sicherlich, ein Larry Fink braucht Trump. Wenn der ihm den Status der Schattenbank wegnimmt, ist Larry Fink Geschichte. Also insofern, das haben wir ja schon mehrfach erlebt, auch in den Finanzkrisen, das Regulatorium, die Bankenaufsicht, die den Finanzmarkt ja scannen und auch dirigieren, natürlich über Trump gesteuert sind. Das versucht Trump ja im Übrigen auch bei der Notenbank. Er greift in die Geldpolitik ein. Also da ist schon Trump ein sehr mächtiger. Man muss es einfach sagen, die ING Bank in Deutschland hat alle Unternehmen damals angeschrieben und hat gesagt, also wenn du nicht mitmachst, kündigen wir dir die Kreditlinien. Ja? Wo ist denn jetzt die Wirtschaftlichkeit? Die haben Kunden dadurch verloren. Also der Return ist dadurch geringer geworden. Das war einfach ein Unsinn. Und ich wollte vorhin noch eins kurz anmerken. Der Gegenspieler von BlackRock ist Vanguard. Und Vanguard, die haben ungefähr 8 bis 9 Billionen an der Asset. Die haben damals gesagt, wir machen nicht mit. Also es war sehr, sehr stark. Und der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, im Übrigen ja auch Präsidentschaftskandidat gegen Trump, hat 2 Milliarden bei BlackRock abgezogen aus seinen Pensionsfonds, seinen staatlichen Fonds, ja, und ist damit zu Vanguard gegangen. Und da sehen Sie, dass dieses politische Spiel dann zum Machtspiel wurde und die Ideologien sich auch im Investmentbereich auf beiden Seiten gegeneinander ausgespielt haben.
Mein Eindruck ist, dass wir diese ESG-Kriterien gar nicht überschätzen können in der potenziellen Wirkung, die sie gehabt haben oder haben hätten können, wenn sie gerade deutlich machen, dass die Kreditvergabe auch auf unterer Ebene an solche Kriterien geknüpft wurde. Wäre das jetzt weitergegangen, hätte es also sein können, dass man in Österreich oder in Deutschland, der Schweiz keinen Kredit mehr bekommt, wenn man sich da nicht dran hält. Und dann muss man zur Not noch eine Gleichstellungsbeauftragte mehr einstellen oder man muss eine Gender-Toilette einbauen und ähnliches.
Genau das.
Meine Frage, wenn die Unternehmen oder die viele Unternehmen da total mitgemacht haben, vor 4 Jahren noch und jetzt nach dem Regierungswechsel in den USA kippen und das jetzt nicht mehr mitmachen, das weckt jetzt nicht gerade mein Vertrauen in die verantwortungsvolle Politik der Unternehmer.
Mein Vertrauen hatte ohnehin schon massiv gelitten in diesem Bereich. Ja. Es ist ein großes Machtspiel. Man muss das Investment-Business und die Politik verstehen. BlackRock beherrscht die Investmentwelt und die müssen im Gleichschritt gehen. Und insofern ist es ein Machtspiel. Also ich habe damals mal so von BlackRock-abhängigen Unternehmen auch die Geschäftsberichte gescannt. Ja. Und das häufigste Wort in den Geschäftsberichten war Nachhaltigkeit. Man wollte also gefällig sein. Ja, manche haben über 320 Mal das Wort Nachhaltigkeit im Geschäftsbericht gehabt. Und wenn ich ein Investor bin, geht es mir doch um Return, um gute Zahlen, um Profit und all diese Dinge. Nein, Nachhaltigkeit.
Fallen also Wirtschaftslenker als moralische Instanz komplett aus? Weil gestern ist es die Gender-Toilette, morgen ist es dann der Impfzwang und übermorgen ist es dann halt einfach ein Krieg gegen irgendein Land, der auch Geld bringt.
Es ist im Prinzip Bullshit, ja. Und wenn Sie sich manche ESG-Fonds angeschaut haben, da waren Rüstungsunternehmen drin. Ja, also mehr muss ich doch, glaube ich, nicht sagen. Und insofern ist es ein großes Machtspiel. Die Daumenschrauben werden angelegt bis auf die kleinste Ebene. Und wer diesem Narrativ nicht nachläuft, ist ein Außenseiter. Gott sei Dank war Wenker damals ein Außenseiter. Aber im Prinzip wird dort ideologisch gearbeitet und nicht wirtschaftlich profitorientiert.
Wenn die USA jetzt Drill Baby Drill machen, also massiv fossile Energien forcieren, was macht dann die Europäische Union? Gibt es da nicht den Druck, dass sie das auch tun muss, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein?
Ich sehe das so, ja. Ich stehe mit meiner Meinung ja nicht alleine. Also es war ja ein großer Fehler, auch die Atomkraft in Deutschland abzuschalten. Wir sind ja jetzt schon nicht mehr wettbewerbsfähig durch die hohen Energiepreise. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als diese ganzen Narrative rauszunehmen und einfach das zu machen, was Deutschland, die Schweiz, Österreich stark gemacht hat. Nämlich wieder auf Wirtschaftswachstum, weniger sich mit den Nebenschauplätzen zu beschäftigen, sondern auf Wirtschaftswachstum zu setzen, die Bürokratie abzubauen und diese ESG-Geschichte mit Lieferketten, Nachverfolgungsgesetze und all den ganzen Mist, den wir da gesehen haben. Es war so ein großer Bürokratie-Booster, der da auf die Unternehmen zukam. Das konnte keiner mehr leisten, außer die Großen, die sonst ja wahrscheinlich kein Geld mehr von BlackRock bekommen hätten oder die Daumenschrauben von Larry Fink.
Die Net Zero Bank Alliance ist Geschichte. Vor 4 Jahren war sie gegründet worden. Über 100 Finanzinstitute von Rang und Namen waren dabei. Jetzt wird die Allianz abgewickelt und die ESG-Kriterien stehen massiv unter Druck. Wir sprachen mit dem Finanzjournalisten und Investmentstrategen Rolf B. Pieper. Mehr von ihm erfahren Sie auch in seinem aktuellen Buch Der Plan B und Ihre finanzielle Rettungsweste. Herr Pieper, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen und schöne Grüße.
Die Regenbogenflaggen hängen von den Rathäusern. Drag Queens lesen aus Kinderbüchern vor und CSD-Paraden werden zu Fetischshows. Queerness, Diversität und Vielfalt sind allgegenwärtig. Das ist kein Zufall. Die NGOs für die Sichtbarkeit der Community sind staatlich finanziert und politisch erwünscht. Auf Ebene der Europäischen Union soll das jetzt noch ausgeweitet werden. Die EU-Kommission hat sich auf die Gleichstellungsstrategie LGBTQI+ bis 2030 verständigt. Über die Schwerpunkte dieser Strategie sprechen wir jetzt mit der Publizistin Eva Dämmerle. Schönen guten Tag.
Ja, grüß Sie, Herr Gäumel.
Was diese ganzen Abkürzungen angeht, kannten wir ja schon einiges. Also lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, queer. Jetzt kommt da aber auch noch ein Plus dazu. Was hat das zu bedeuten?
Das ist sehr aufschlussreich an dieser neuen Gleichstellungsstrategie für LGBTIQ+. Da sind natürlich auch schon mehrere Ungenauigkeiten drin. Die erste Gleichstellungsstrategie von 2020 bis 2025 sprach noch von LGBTIQ ohne Plus. Jetzt kommt aber das Plus dazu. Und das signalisiert, dass die Kommission, die EU-Kommission, diesen ideologischen Rahmen, der damit verbunden ist, also vollständig verinnerlicht hat, ja. Also dieses Plus heißt ja so etwas, als wolle man zu einem bereits unendlichen Spektrum an Identitäten noch irgendwie weitere Unendlichkeit hinzufügen. Also wir haben dann hier im Ergebnis kein seriöses politisches Papier, sondern eines, was also weitreichende und unbeabsichtigte Folgen für das gesamte europäische Recht mit sich bringen kann und europäische Regierungsführung überhaupt. Im Übrigen, auch der Begriff queer ist nicht definiert. Das kann ja alles und nichts sein.
Ich hätte jetzt auch gedacht, dass bereits unter dem Begriff queer alles gefasst ist, auch schon alles gefasst ist, was vorher kam, lesbisch, schwul, bisexuell.
Ja, aber da gibt es natürlich auch gerade unter Lesben und Schwulen und Bisexuellen mittlerweile auch gute Organisationen, die sich dagegen wehren, weil sie sich nicht zusammengefasst wurden. Und wir sind jetzt hier eigentlich in dem Kern des Problems drin, weil schwule Männer wollen Männlichkeit und nicht irgendwas Fluides und lesbische Frauen wollen Weiblichkeit und nicht irgendwas Fluides. Da merken natürlich jetzt auch schon einige, dass die Allianz mit dem T und mit dem Q in diesem Buchstabensalat, dass das halt eben nicht ganz so ihren Interessen entspricht.
Das heißt, Sie vermuten, es gibt einen Interessenkonflikt zwischen den Leuten, die schon seit Jahrzehnten sagen, dass sie lesbisch oder schwul sind, und eher dieser jüngeren Generation, die in einer geschlechtlichen Identitätssuche ist oder auch schon sehr früh das Geschlecht wechseln will?
Ja, das ist virulent. Also der Weg zur Anerkennung der eigenen Homosexualität, also als Lesbo oder als Schwule, das ist ja in der Regel nicht sehr einfach. Man ist in der Regel doch schon auf ein bestimmtes Geschlecht fixiert und nicht auf etwas Fluides. Die Transgeschichte ist etwas völlig anderes. Die zielt nämlich letzten Endes auch auf Auflösung der Geschlechter und absolute Fluidität hin. Nichtgeschlechtlichkeit am Ende. Es gibt ja mittlerweile auch Personen, die sich alle primären Geschlechtsmerkmale wegoperieren lassen, und die sind dann wirklich nicht mehr definierbar. Die sind natürlich biologisch noch definierbar, die DNA bleibt immer gleich, die Gene bleiben immer gleich, aber das hat mit den vielfach berechtigten Anliegen auch von Schwulen und Lesben und bisexuellen Personen nichts mehr zu tun.
Bei dieser Frage der Selbstbestimmung sind wir bei einem weiteren Kernpunkt. Die EU-Kommission will die bisherige Strategie also fortentwickeln, und da geht es auch um die sexuelle Selbstbestimmung, also die Frage des Wechsels des Geschlechtseintrages. Was will die EU da erreichen, auch bei Kindern und Jugendlichen?
Der Knackpunkt befindet sich im Übrigen auf Seite 15 des Papiers. Also hier geht es halt eben um die rechtliche Selbstidentifizierung ohne Altersbeschränkung. Da steht irgendwo am Ende eines Abschnitts, ist aber einer der Kernpunkte hier. Und hier drängt die Kommission dann halt eben auch auf Gesetze, die wirklich eher auf Gefühlen als auf der Realität basieren. Ja. Letzten Endes werden damit ja auch Schutzmaßnahmen, geschlechtsspezifische Schutzmaßnahmen für Frauen und Mädchen aufgehoben. Es werden Schutzstandards für Minderjährige abgeschafft. Und hier wird auch natürlich auch die Mitgliedstaaten der EU Druck ausgeübt, elterliche und medizinische Aufsicht aufzuheben. Also das ist schon sehr fragwürdig.
Das Argument dafür ist ja häufig zu sagen, wir müssen Kinder und Jugendliche bereits sehr früh bei der Findung ihrer eigenen sexuellen oder Geschlechtsidentität unterstützen, am besten noch vor der Pubertät, denn dann kann man ja noch hormonell eingreifen und das Kind entwickelt sich gar nicht in das Geschlecht, was es nicht empfindet.
Ja, und im Prinzip ist die Gabe von Pubertätsblockern Körperverletzung.
Das ist jetzt Ihre Ansicht. Die Ansicht der Befürworter ist, dass es der einzige Weg ist, die jungen Menschen in die Richtung zu bringen, wo sie sich hinfühlen.
Ja, es gibt das Phänomen der Geschlechterdysphorie, was auch in Kinder- und Jugendkliniken und in Kinder- und Jugendpsychiatrien sehr wohl erkannt wird. Das sind zum großen Teil Erscheinungen, die mit der Pubertät kommen, aber nach Ende der Pubertät halt eben auch wieder verschwinden. Ja, ich meine, wir haben ja auch ein sinnvolles Gesetz, dass halt eben an Minderjährige kein Alkohol ausgeschenkt werden darf und dass sie keine Tabakprodukte kaufen dürfen. Aber es wird hier gefördert, dass halt Pubertätsblocker genommen werden, die halt eben vielfach wirklich gravierende medizinische Konsequenzen haben können auf einen Körper. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass eine Geschlechtsentwicklung unterbrochen wird, sondern es gibt ernstzunehmende Gefahren bei der Gabe von Pubertätsblockern, die dahingehend, dass die Gehirnentwicklung eingeschränkt wird, die dahingehend, dass die Entwicklung des Knochengerüsts eingeschränkt wird. Ich meine, die haben dann halt eben mit 25 Jahren Osteoporose in einer gravierenden Art und Weise. Es wird sich auch auswirken auf die geschlechtlichen Aktivitäten, auf sexuelle Aktivitäten. Also ganz platt gesagt, diese Menschen werden nie einen fröhlichen Sex haben können.
Das ist jetzt also ein Plan der Europäischen Kommission. Da sitzen ja auch die 27 Mitgliedstaaten drin. Können Sie sich erklären, dass Staaten wie die Slowakei, wie Ungarn, wie Polen, die also deutlich christlicher geprägt sind oder noch immer sind, da trotzdem mitmachen? Denn ansonsten hören wir von den Regierungschefs aus diesen Ländern ja doch eher skeptische Positionen dazu.
Das in der Tat, und in der Tat ist auch Ungarn explizit in dieser EU-Strategie genannt worden. Im vergangenen Sommer hat es ja auch Kritik gegeben aus Ungarn an der Veranstaltung des Pride Days. Das wird auch hier genannt in dem Papier. Inwieweit diese Staaten zustimmen, das kann ich jetzt nicht sagen. Faktisch ist eine solche EU-Strategie für die LGBTIQ+-Gleichstellung nicht für alle Mitgliedstaaten rechtlich verpflichtend. Das ist ja eher eine Leitlinie, keine Rechtsvorschrift. Allerdings auf der anderen Seite überwacht die Kommission ja die Umsetzung und fördert die Gleichstellung aktiv in allen Politikbereichen. Und hier wird natürlich auch sehr stark auch mit dem Geld Politik gemacht, auch mit dem Beitrittsprozess von Kandidatenländern. Also da wird halt eben der Beitrittsprozess an die Einhaltung dieser LGBTIQ-Prioritäten geknüpft. Ja. Und da werden halt eben ideologische Bedingungen zu einem Beitritt zur Europäischen Union aufgelegt, die weit über die Kopenhagener Kriterien hinausgehen. Oder die Förderung es werden ja auch EU-Finanzierungen konditioniert, ja, in Bezug auf die Einhaltung dieser ideologischen Vorgaben. Und das ist also durchaus schon ein ernstes demokratisches Problem. Also wenn ein Staat diese Leitlinien nicht umsetzen will, kann die Kommission damit drohen, dass Gelder eingefroren werden. Das halte ich nicht für sehr demokratisch, vor allem weil solche Leitlinien kommen ja in einer nicht ganz so demokratischen Institution zustande.
Als es in Deutschland um die Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes ging, sind unterschiedliche Transaktivisten aufgetreten, unter anderem auch drei Mitglieder der SPD. Wenn man sich in dem Video mal angeschaut hat, wer sind die eigentlich, wie heißen die, was machen die eigentlich jetzt im zivilen Leben, ist man dazu gekommen, dass sie zum Teil bei staatlichen Meldeportalen gegen Queerfeindlichkeit gearbeitet haben. Letzten Endes also staatlich finanzierte NGO-Mitarbeiter, die parallel in ihrer Parteitätigkeit Werbung für das Selbstbestimmungsgesetz machen. Fällt Ihnen so etwas auch auf europäischer Ebene auf, dass da also mit staatlichen Geldern eine gewisse Politik gepusht wird?
Was in diesem Papier drinsteht, in dieser Strategie drinsteht, stand auch schon in dem Papier von 20 bis 25 drin, dass halt eben entsprechende Organisationen finanziell unterstützt werden. Und das nicht zu knapp. Und das Interessante ist jetzt hier, es gibt so eine Organisation, die heißt CERF, Citizens Equality Rights Values, also Bürger, Gleichheit, Rechte, Werte. Hier wird das Budget nahezu verdoppelt auf 3,6 Milliarden Euro. Also damit werden natürlich gezielt entsprechende Interessengruppen gefördert. Interessengruppen, die sich jetzt um die Rechte von Frauen und Mädchen kümmern oder die Rechte von LGB-Personen, also von Schwulen, Lesben und Bisexuellen, die fallen häufig nicht unbedingt in diese Finanzierungen hinein. Also wir haben es hier schon damit zu tun, dass also starke Lobbygruppen, transaktivistische Lobbygruppen, dass sie eine für sie sehr gute Lobbyarbeit in Brüssel gemacht haben.
Abschließend noch Ihre Einschätzung zu einer Aussage der EU-Kommissarin für Gleichstellung. Das ist Hacha Labib und sie hat ihre Sorgen geäußert. Errungenschaften werden in Frage gestellt, was wir als akzeptiert glaubten, macht besorgniserregende Rückschritte. Teilen Sie diese Sorge, dass es jetzt also eine Art Rückentwicklung, einen Backlash gibt, weg von mehr Rechten für diese Community, über die wir gesprochen haben?
Sagen wir so, wir waren sicherlich in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts schon weiter. Da haben wir nämlich wirklich Menschen nach dem beurteilt, was sie gemacht haben. Also bei Boy George zum Beispiel hat sich überhaupt niemand gefragt, ist der jetzt schwul, lesbisch, gay, queer? Wir haben einfach seine großartige Musik genossen. Ja? Also diese Dauerbetonung von diesen Einzelmerkmalen ist meines Erachtens ein Rückschritt. Ja? Menschenrechte sind halt für alle da. Und ich kann Menschen nicht nach äußeren Merkmalen beurteilen. Und in dem Moment, in dem ich das tue, ist es für mich ein Rückschritt.
Die EU-Kommission hat ihre Gleichstellungsstrategie für LGBTQI+ vorgestellt. Wir bedanken uns bei der Publizistin Eva Dämmerle.
Sehr gerne, Herr Gollmann.
Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Ich bin Benjamin Golme und ich habe noch zwei Hinweise für Sie. Wenn die Tage länger werden, dann kommt die Zeit der Leselampen und des Kerzenlichts. Machen Sie es sich also gemütlich in Ihrem Ohrensessel, auf der Couch oder im Bett und schmökern Sie in einem guten Buch. Der Kontrafunk hat was Neues im Angebot. Corona, war da was? Gesamterstellung der Plandemie mit allen Lügen bis heute. Das ist unser Interviewband mit Stimmen wie Stefan Homburg, Arne Burkhardt, Gunter Frank, Thomas Vosser und Roland Wiesendanger. Unser Buch Corona, war da was? Können Sie ab jetzt in unserem Online-Shop bestellen. Vielleicht keine gute Nachtlektüre, aber immerhin eine gute Lektüre. Und mein allerletzter Hinweis, heute ist wieder Matussek-Zeit. Selbstverständlich geht es bei Matussek in seiner Sendung auch um den Weimar-Skandal, um Buchpreise für Antifa-Verlage und um linke Gewalt. Heute geht's wieder los mit Matussek um 20 Uhr.